Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Flucht und Exil, aber auch Gleichberechtigung, das sind die großen Themen unserer Zeit und es sind die Kern- und vermutlich auch die Herzensthemen der Schriftstellerin Ursula Krechel. In diesem Jahr wird sie mit dem wichtigsten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum, mit dem Georg-Büchner-Preis, ausgezeichnet. Das wissen wir seit rund 2 Wochen und heute ist sie bei uns zu Gast mit einem neuen Essayband vom Herzasthma des Exils, heißt er. Und ich freue mich, gleich mit Ursula Krechel darüber sprechen zu können. Den Verheerungen der deutschen Geschichte und den Verhärtungen der Gegenwart setzt sie die Kraft ihrer Literatur entgegen. So prägnant formuliert es die Jury des Georg-Büchner-Preises, mit dem in diesem Jahr die Schriftstellerin Ursula Krechel für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet wird. Dazu gehören Romane wie Shanghai, Fern von Wo, Landgericht und zuletzt Sehr geehrte Frau Ministerin. Damit waren Sie in diesem Frühjahr ja auch bei uns hier in der Lesart, Frau Krechel. Schön, dass es jetzt wieder geklappt hat. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Sie sind ja schon gewöhnt, tolle Preise zu kriegen. Ich nenne mal nur den Deutschen Buchpreis, den Sie für Landgericht damals bekommen haben. Ist der Georg-Büchner-Preis schon nochmal was Besonderes?
Ja, er ist etwas Besonderes, weil die Aufmerksamkeit ist eben sehr, sehr groß dafür. Den Deutschen Buchpreis bekommt man für ein Buch und das ist genau in die Saison gesetzt. Und hier ist es einfach doch eine andere Form von Würdigung. Das Gesamtwerk muss ja dann eben auch beachtet werden.
Und Ihr Gesamtwerk besteht ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie haben Gedichte geschrieben, Theaterstücke. Sie waren ja Theaterdramaturgin früher. Dann haben Sie Hörspiele, Romane geschrieben. Jetzt wieder ein essayistisches Buch, über das wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Wie ist es für Sie miteinander verknüpft, dieses Schreibfeld? Wissen Sie immer gleich, welches Thema in welche Form gegossen
wird? Nein, das ist auch eigentlich gar nicht relevant, weil die sind ja nicht immer Themen im Vordergrund. Es geht von einem Nukleus aus, der sich dann weiterentwickelt. Also wenn ich einen Roman anfange, weiß ich einfach, ich bin damit 2, 3, 4 Jahre beschäftigt. Bei Shanghai Fern von Wo war ich im Augenblick 20 Jahre damit beschäftigt. Da muss man einfach vorbauen. Und diese langen Arbeiten rollen einfach wie ein, ich sag mal jetzt zynisch, wie ein Panzer über kleinere Arbeiten hinweg. Sie sind nicht möglich nebenbei. Ich mache zwar Notizen häufig über etwas, aber sie brauchen volle Konzentration. Und wenn ich Gedichte schreibe, brauche ich offene Zeit. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Es kann einen Tag dauern, es kann ein halbes Jahr dauern. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nicht planen. Und so sind eigentlich die Gedichte und die Essays vielleicht noch am nächsten in ihrer Vorbereitungszeit verwandt, weil der Essay hat eher ein Thema und aus dem Thema kristallisieren sich manchmal Wörter oder Sätze, die dann in die Gedichte hineingehen.
Und jetzt in diesem aktuellen Essayband in Herzasthma, vom Herzasthma des Exils, da hatte ich so den Eindruck, es geht ja darin um Vertreibung, um Flucht, um Migration. Eigentlich von Goethe bis in die Jetztzeit schlagen Sie da so einen sehr interessanten historischen Bogen. Das ist irgendwie Ihr Lebensthema, oder? Wie kommt das?
Ja, das ist ein Lebensthema geworden aus Empathie oder ich bin in einer Gegend aufgewachsen im Westen Deutschland, wo dieses Thema eigentlich gar keine Rolle spielte. Wir hatten keine Flüchtlinge, wir hatten Menschen, kamen sehr selten zu uns, es gab keine Arbeitsplätze und ich merkte aber, es gibt etwas anderes, was leidvoll ist, was in meiner Seele einfach auch ungeheure Offenheit fand und dann merkte ich einfach, sich mit der Literatur des Exils zu beschäftigen, dass da ein riesiges Feld ist und die einfachen Leute, wie mit Shanghai Fern von Wo vielleicht, dass diejenigen, die nicht im Rampenlicht standen oder nachher im Rampenlicht standen, vollkommen vergessen waren und eben die Anpassung hier, ich schreibe es ja im Buch, so unglaublich schwer war, weil man überhaupt sich nicht dafür interessierte, was haben die Emigranten erlebt. Es sind überhaupt nur 5% der Emigranten aus Nazi-Deutschland zurückgekommen in die Bundesrepublik. Warum? weil sie fürchteten sich vor den Leuten, die zugeschaut haben, wie sie vertrieben worden sind. Ihre Verwandten waren ermordet worden und viele andere Gründe auch. Oder sie haben sich in einem anderen Land integriert, was ja für uns eben auch angenehm ist zu sehen, dass es möglich ist oder dass es sehr gut möglich ist.
Und ich fand sehr berührend an diesem Essay, dass Sie sehr viel so Einzelschicksale auch erzählen. Also meinetwegen, mir fällt jetzt ein, dieser Fotograf in Marseille.
Der armenische Fotograf.
Ja, wie finden Sie sowas?
Ich habe das ganz einfach gefunden. In der Galerie CO in Berlin gab es eine Ausstellung über das Werk dieses Fotografen, vielleicht eher sogar über den Sammler, der dieses Werk gesammelt hat. Und das hat mich so bewegt. Also wie finde ich das? Durch Aufmerksamkeit, durch Lesen, durch in der Welt herumschauen. Ich habe immer den Ruf, dass ich immer zu den Archiven sitze. Das ist gar nicht so, sondern die Archive sind eher eine Folge dessen, wofür ich mich interessiere.
Und das ist auch ganz wichtig, dachte ich beim Lesen dieses wirklich sehr, sehr anregenden Essay-Bandes von Ihnen, dass man eben die Einzelschicksale sich auch vergegenwärtigt, dass man sich klar macht, das sind wirklich Menschen wie du und ich, denen das widerfährt. Ist das auch was, was Sie am gesellschaftlichen und am politischen Diskurs stört, dass da über Migration wie immer so in so einer Art Masse gesprochen wird?
Ja, das stört mich sehr. Und im Übrigen sind es ja nicht nur einzelne Menschen, sondern sie werden generell unter dem Aspekt Armut, das Wort Armutsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge steht ja immer im Raum. Und das Leid, das dahinter steht, dass jemand aufbricht und eben auf gewaltige Weise eben auch sich trennt oder sich trennen muss von Familie, von Freunden, mit einer vollkommenen Ungewissheit. Dieser Akt, der ja nicht aus Leichtfertigkeit geschieht, ist so groß und der wird überhaupt nicht gesehen. Der Titel Herzasthma des Exils ist nicht von mir, ist von Thomas Mann. Und er spricht in der Situation oder er schreibt in der Situation, als man sagt, Thomas Mann sollte doch bitte zurückkommen, die anderen nicht, aber Thomas Mann doch bitte, schreibt er einen Aufsatz, der heißt, warum ich nicht zurückkomme. Und später hat ihn Zurückgehe genannt. Darin geht es einfach, dass es unmöglich ist, an so lange Zeit wieder anzuschließen. Und das andere ist einfach, er endet damit, was das Exil bedeutet. In jedem Fall, er ist ja privilegiert. Ich habe vorher gesprochen über den privilegierten Friedrich Engels, der in der englischen Emigration war, der von der Schlaflosigkeit des Exils gesprochen hat. Thomas Mann sagt einfach, es macht ungeheure Schmerzen und hat das Wort Herzasthma, was ja keine reale Krankheit ist, geprägt. Und diese Prägung habe ich dann mit ein paar inneren Mediziner und Medizinerinnen besprochen. Und die sagen, ja, viele Migranten und Migrantinnen sterben tatsächlich an Corona-Krankheiten. Offenbar macht das Exil, das Sein in der Fremde, bricht das Herz häufig.
Also es macht wirklich krank, das zeigen Sie da auch nochmal in diesem Buch und Sie haben es auch gerade schon einen Begriff genannt. Ich habe mir hier auch nochmal eine Seite aufgeschlagen. Das ist ja auch was, worum es Ihnen geht, dass Sie nochmal zeigen, dass das schon in unserem Sprechen darüber anfängt, diese Menschen, die auf die Flucht gehen, die ihre Heimat verlassen müssen, irgendwie zu diskriminieren. Das fängt schon in den politischen Texten der EU an. Ja. Da müssen Sie, fühlen Sie sich da auch als Schriftstellerin verpflichtet, dass man da genauer hinsieht?
Ich fühle mich nicht verpflichtet, aber durch die Arbeit an Landgericht bin ich aufmerksam geworden auf politischen Sprachgebrauch. Ich spreche zum Beispiel sehr lang in dem Buch über das Facharbeiter-Einwanderungsgesetz. Und das bedeutet einfach, die letzte Bundesregierung war ungeheuer stolz auf dieses Gesetz. Sie haben es das modernste genannt. Aber die Hürden sind so unglaublich groß. Sie sind absurd groß, sodass in vielen Ländern eben gut ausgebildete Leute sitzen, Deutsch lernen und darauf warten einfach, dass dieser Prozess weitergeht. Und hier gibt es zum Beispiel Krankenhäuser, die darauf warten, dass Menschen, die sie brauchen, auch wirklich kommen. Und so gibt es so viele Behinderungen. Das heißt, man kann eigentlich die Frage der Migration nicht von der notwendigen Einwanderung trennen. Hier sagt man eben Grenzen zumachen, Zäune, wie es inzwischen ja geschieht, und riesige Grenztruppen. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die einfach kommen wollen, müssen, dürfen. Und die werden ja auch abgehalten.
Und wenn Sie jetzt diesen Bogen, den Sie da in dem Buch aufschlagen, der ja doch historisch gesehen recht weit ist, so in Gänze betrachten, was zeigt der für Sie, dass wir aus der Geschichte nichts lernen? Oder was ist die Erkenntnis aus unserem Umgang mit Flucht und Exil?
Ich glaube, wir müssen lernen, etwas zu lernen. Und zwar lernen, dass es ein Problem gibt, was aktuell ist. Oder dass immer wieder frische Migration, frisches Exil aktuell ist, aber dass sich die über 20, 30 Jahre, man muss Geduld haben, sich das Problem normalisiert. Was hat man gegen die Polen kurz nach der Wende geschimpft? Was hat man gegen Gastarbeiter geschimpft? Und so denke ich, dass das Problem sich einfach auch mit der Zeit löst. Und die Frage einfach, die jetzt zum Beispiel unsere neue Ministerin Frau Briem gestellt hat, gibt es zu viele, sollen die Klassen beschränkt werden mit Migrationskindern? Wohin sollen die Kinder denn? Es gibt eine Schulpflicht. Und wenn das eine Ministerin negiert, und zwar öffentlich, dann finde ich das einfach entsetzlich.
Ich höre schon so richtig, man hört das raus und man liest es auch in Ihrem Text. Sie sind da schon sehr engagiert, sehr fast zornig, würde ich sagen. Ja. Haben Sie eigentlich jemals überlegt, dass Sie diesen Zorn, diesen Furor, der Sie da ergreift, auch konkreter umsetzen? Haben Sie mal überlegt, in die Politik zu gehen?
Nein, das habe ich nie überlegt. Das ist eine ganz andere Arbeit. Erstens hänge ich so sehr an meinem Schreiben und brauche viel, viel Zeit dafür. Und Politik heißt ja, pausenlos Tagesentscheidungen zu treffen, heißt eben auch, Kompromisse schließen zu müssen. Selbstverständlich ist es so unmöglich. Vieles ist so nur möglich. Und dann wird es natürlich in der eigenen Meinung auch wahrscheinlich verwässert. Das ist nun mal der demokratische Umgang. Ich brauche mein Schreiben so sehr, das wäre undenkbar gewesen.
Aber Sie erheben eben die Stimme im Schreiben auch. Sie setzen sich für Leute ein, die vielleicht das selbst nicht können. Und jetzt haben Sie ja am 1. November, wenn Sie den Georg-Büchner-Preis in Darmstadt verliehen bekommen, da nochmal ein großes Forum.
Ja. Sie müssen denken, Georg Büchner ist ein klassischer Exilant. Er ist geflohen. Wie kam er nach Straßburg? Wie kam er in die Schweiz? Das ist relativ unklar. Die Grenzen waren offen. Und nun ist er, oder dann irgendwann ist er ein sehr großer Autor geworden. Und diese Bedingungen, die wirklich entsetzlichen Bedingungen, während in Gießen seine Mitstreiter gefoltert wurden oder eben wahnsinnig wurden, dieser Kontext des Glücks, weggehen zu können, weggehen zu dürfen, wird gar nicht gesehen. Und das ist bei Büchner zum Beispiel ganz deutlich.
Ist das schon ein Aspekt Ihrer Rede?
Das weiß ich noch nicht.
Wissen Sie noch nicht, wie bereiten Sie das vor?
Und wenn es wäre, würde ich jetzt nicht öffentlich darüber reden. Ich weiß es nicht.
Also Sie bereiten sich dann erst kurz vorher
darauf vor? Nein, nicht kurz vorher. Nein. Schon sehr, sehr langfristig. Aber schauen Sie, wenn man eine Rede hält, gibt es Gewichtungen. Natürlich spielt der Impetus des Augenblicks auch eine Rolle, aber auch eben die große Reihe von Autoren, in die ich mich einreihe, mit meiner Stimme, mit meinen Interessen. Und da muss ich sorgsam abwägen, was ich tue und was ich lasse.
Und Sie haben doch bestimmt auch schon ein neues Romanprojekt im Kopf oder sogar begonnen.
Nein, so schnell geht das nicht.
So schnell geht das nicht.
Im Kopf ja vielleicht, aber ich beginne erst zu arbeiten, zu schreiben, wenn ein Fundament gebaut ist. Ich kann mir nicht vornehmen, das wird wahrscheinlich 3-4 Jahre dauern und ich fange mal an. Das habe ich als junge Frau gemacht mit sehr bekümmernswerten Ergebnissen für mich, als ich 20 war. Und ich kann jetzt nur arbeiten, indem ich einfach weiß, das Fundament ist gut. Ich habe in diesen 2-3 Jahren keine Verpflichtungen oder kann keine Verpflichtungen annehmen, die mich zu sehr da rausnehmen. Es geht nur einfach, wie bei einer Architektur, der Keller muss da sein, die Mauern kann ich bauen und dann werden Details natürlich auch frei zwischendurch gemacht oder eben fällt mir noch was ein, aber die Grundkonstruktion muss stehen, sonst kann ich nicht anfangen.
Also ich freue mich schon auf Ihre Rede, Ursula Krechel. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich auch.
Und Ursula Krechels neues Buch vom Herzasthma des Exils ist bei Klett-Cotta erschienen. 176 Seiten hat der Text und er kostet 18 €. Es war schon eine ziemlich spektakuläre Aktion, als der Schriftsteller Gaspar König vor ein paar Jahren auf einem Pferd den Spuren Montaignes gefolgt und durch Frankreich geritten ist. Der 42-jährige Philosoph ist aber auch Gründer einer liberalen Denkfabrik und er plant eine ganze Romanreihe über die Elemente. Den Auftakt hat er mit seinem Roman Humus gemacht, der jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist. Und in Humus, da geht es natürlich um den Erdboden und auch um die Regen. Würmer darin. Und die haben beim Gespräch, das Tobias Wenzel mit Gaspar König geführt hat, durchaus auch eine Rolle gespielt.
Gaspar König hat eine Plastiktüte mit Erde ins Pariser Tonstudio gebracht, aus dem er zugeschaltet wird. Erde aus seinem Wurmkomposter, der Bioabfälle in Humus und damit Pflanzendünger umwandelt. In der Tüte müssen etliche Regenwürmer stecken.
Justement, j'en ai pas pris, parce qu'ils aiment pas la lumière, les pauvres.
Ich habe jetzt keine Würmer hervorgeholt, weil die Armen kein Licht mögen.
Der Regenwurm ist die heimliche Hauptfigur in Königs neuem Roman Humus. Der überzeugt besonders durch die lebhaften Dialoge und die skurrilen Milieuschilderungen. In einer Vorlesung über den Regenwurm freunden sich Arthur und Kevin an, zwei französische Studenten der Agrarwissenschaften. Dem Regenwurm scheinen sie zuzutrauen, die Welt retten zu können. Kevin gründet ein Start-up für industrielle Wurmkomposter. Großartig die komische Szene, in der ein Banker, angewidert vom mitgebrachten Humus mit Regenwürmern, Kevin erst noch den Investitionskredit verweigert. Arthur versucht, das mit Pestiziden verseuchte Ackerland seines Großvaters zu regenerieren, wird dann aber zum gewaltbereiten Umweltaktivisten und stachelt seine Mitstreiter der radikalen Umweltbewegung Extinction Rebellion bei einem Putschversuch in Paris an.
Kameraden, Extinktionisten, diese Revolution ist die Revolution des Lebens. Wir werden die Bienen, die Schmetterlinge und die Regenwürmer rächen.
Der eine ein gewalttätiger Aktivist, der andere ein Ökokapitalist. Die Freundschaft der beiden scheint an den unterschiedlichen Weltanschauungen zu zerbrechen. Würden generell weniger Freundschaften wegen ideologischer Differenzen in die Brüche gehen, wenn alle Beteiligten öfter Erde samt Regenwürmern in die Hand nehmen wie Gaspar König?
Je pense que vous avez complètement raison.
Sie haben vollkommen recht. Die Natur lehrt uns unaufhörlich, unser Urteil zurückzuhalten. In der Natur gibt es nämlich nie eindeutige Lösungen. Wenn man einen Garten anlegt, kann man alle möglichen Ratgeber zur Vorbereitung lesen. Und trotzdem funktioniert die Umsetzung nie entsprechend. Man muss die eigenen Vorstellungen immer wieder an die Begebenheiten anpassen. Wenn eine Ideologie zu perfekt erscheint, dann ist sie falsch. Und dann muss man sich vor ihr hüten.
Quand le système, l'idéologie paraît trop parfait, c'est qu'il est faux et c'est qu'il faut s'en défier.
Man merkt Gaspar König an, dass er nicht nur Schriftsteller, sondern auch Philosoph ist. Außerdem hat er Reden für die damalige französische Wirtschaftsministerin Christine Lagarde geschrieben. International bekannt wurde er, weil er auf den Spuren des Philosophen Michel de Montaigne, vor allem durch Frankreich, geritten ist. Das hat ihn tiefgreifend verändert.
Ce voyage à cheval, qui a duré donc cinq mois.
Meine fünfmonatige Reise auf dem Pferd bis nach Augsburg hat mir einen anderen Lebensrhythmus und eine andere Geisteshaltung beigebracht. Ohne diese Geisteshaltung hätte ich mich zum Beispiel nie für den Regenwurm interessiert.
Und der Regenwurm hat ihn zu seinem aktuellen preisgekrönten Roman Humus inspiriert. Würde er sich eigentlich freuen, wenn Greta Thunberg dieses Buch läse?
Ich weiß nicht. Ich glaube, zu viel Radikalität tötet ein wenig die Radikalität, jedenfalls im öffentlichen Diskurs. Oft werden wir doch anhand unserer Taten beurteilt. Haben wir einen Garten angelegt und zur Biodiversität beigetragen? Erfreuen wir uns an einem Vogelgesang oder einem Sonnenstrahl? Ich glaube, wir erreichen die Köpfe und Herzen der Menschen viel mehr durch das Beispiel der Freude als durch Aggressivität.
Les esprits et les cœurs, plus que par l'agressivité.
Im scheinbar Kleinen letztlich Großes bewirken. Fragt sich, ob Regenwürmer tatsächlich die Welt retten können, wie es in diesem wunderbar überzogenen Roman anklingt.
Alors d'abord, ce qui est certain, c'est que sans vers de terre, l'humanité va périr.
Erst einmal ist klar, ohne Regenwürmer geht die Menschheit zugrunde. Wenn die Menschheit sich aber um Regenwürmer, um den Humus kümmert, dann kümmert sie sich auch um sich selbst. Roosevelt hat gesagt, eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst. Auch der Umkehrschluss gilt, eine Nation, die sich um ihren Boden kümmert, rettet sich selbst.
Regenwürmer sind erstaunliche Wesen. Sie verwandeln Tod in Leben, indem sie Humus produzieren. Gaspard König blickt auf die Erde in seiner Plastiktüte.
Donc comment ne pas aimer ces petits vers de terre?
Wie könnte man da diese kleinen Regenwürmer nicht lieben?
Sagt der französische Philosoph und Schriftsteller Gaspard König, den Tobias Wenzel befragt hat. Und sein Roman Humus wurde aus dem Französischen von Tobias Roth übersetzt und ist heute erschienen bei Mattes und Seitz für 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Musik nach dem Todesmarsch, so heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte und eine erstaunlich unbekannte Geschichte, die Journalistin Carla Schönbeck darin erzählt. Bei mir ist jetzt Sieglinde Geisel, die hat dieses Buch für uns gelesen. Frau Geisel, es geht da um ein jüdisches Orchester, das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg aufgetreten ist. Wie war das möglich? Wie kam das dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die haben 3 Wochen nach Kriegsende das erste Konzert gespielt, 8 Menschen in einem Lager für Displaced Persons, DP-Lager in Bayern. Und die waren noch in der Häftlingskleidung und ihr Publikum, 400 Leute, das waren eben ihre Schicksalsgenossen. Also Menschen, die abgemagert waren, krank, wahrscheinlich schon am Sterben zum Teil. Auch die Sängerin auf der Bühne musste gestützt werden, die konnte sich kaum auf den Beinen halten. Und es hat ein Zeitgenosse dann auch damals, ein Zeitzeuge, gesagt, ja, das ist eine Wetterfahne dafür, dass der Lebenswille größer ist als alles andere. Also wirklich ein Dokument des menschlichen Lebenswillens.
Und was war das überhaupt für ein Orchester? Wo kamen die her?
Ja, das Interessante ist, das hat eine Vorgeschichte, und zwar im Ghetto von Vilnius, da gab es bereits ein Orchester und das waren Leute aus der Staatsoper, die dann eben in diesem Ghetto sich wiederfanden und sich zusammengetan haben und gespielt haben, und die fanden sich wieder in Bayern. Das war diese Gegend um Landsberg am Lech, das waren die Außenlager des KZ Dachau, also die wurden verschleppt als Zwangsarbeiter und haben sich hier wiedergefunden und dann offenbar nach Kriegsende beschlossen, jetzt machen wir mit unserer Musik weiter. Und die haben dann auch in diesen Lagern, es gab in Bayern ja an die 200 dieser DP-Lager, gingen die auf Tournee mit Tourneebus, wurde auch gefördert von der amerikanischen Militärregierung. Und das war also ein Bestandteil dieses ganzen DP-Lebens, über das man ja immer noch sehr wenig öffentlich weiß.
Ja, genau, man weiß darüber wenig und auch über diese Geschichte jetzt. Wie hat denn die Autorin, diese Carla Schönbeck, die ganze Geschichte recherchiert und auch jetzt im Buch aufgebaut?
Ja, Carla Schönebeck hat da wirklich Pionierarbeit geleistet. Und zwar trägt sie zum einen ganz viel disparate Quellen zusammen, also aus Memoirs oder Lebensberichten und Zeitungsartikeln, was auch immer es da gibt. Denn diese Musiker hatten damals nicht Tagebuch geführt. Es gab auch keine Dokumentation der Konzerte. Sie musste sich das alles, also wirklich alles sehr erschließen. Und hat dann auch Nachfahren dieser Musikerinnen und Musiker ausfindig gemacht. Die waren dann in Amerika oder wo auch immer sie dann wieder an ihr Leben anknüpfen konnten. Und hat mit deren Töchtern und Söhnen gesprochen. Und das ist auch Teil dieser Recherche. Also das ist wirklich Neuland, was hier betreten wird von ihr.
Und wie baut sie das auf? Also wie ist dieses Buch strukturiert?
Das ist jetzt leider ein Problem. Also ich bin sehr beeindruckt von dem, was man da alles erfährt. Aber leider beschränkt sie sich nicht auf ihren Stoff, also auf dieses Orchester, über das sie wirklich Neues zusammenträgt, soweit ich weiß. Sie versucht dann in dem Buch alles unterzubringen, die ganze Nachkriegszeit. Und das funktioniert am Anfang besser, also die grauenvollen, eben was ja auch ein Titel ist, Musik nach dem Todesmarsch, diese Todesmärsche und Deportationen, also Leute in Viehwaggons einsperren, noch am Ende des Kriegs einfach diese KZ-Häftlinge und ZwangsarbeiterInnen irgendwie wegzubringen. Und das sind also unvorstellbare Szenen, die sie da schildert, wo man auch spürt, was es bedeutete, dann Musik zu machen in dem Moment. Das ist einfach eine ganz große menschliche Leistung. Aber je länger, je mehr zerfasert das Buch. Also sie bringt dann alles unter, was die Nachkriegszeit zu bieten hat. Also es geht um die Verfolgung der NS-Verbrechen, was ja auch in Landsberg am Lech war, ja nicht nur Hitler in der Festungshaft 1923/24, sondern dann später auch das größte Kriegsverbrechergefängnis der Amerikaner. Und es geht um die Netzwerke der Nazis, die da wieder aufleben. Es geht um den Kalten Krieg, es geht um die Auswanderung nach Palästina, um die Gründung des Staats Israel. Also es wird wirklich alles da aufgebracht und es fand ich sehr schwer dann einzuordnen.
Das heißt, da fehlt so ein bisschen der Fokus oder ein beherztes Lektorat, das sagt, hey, jetzt konzentrier dich doch mal auf diese irre spannende Geschichte.
Genau, ich denke, das hätte dem Buch sehr gut getan. Das fehlt sehr. Ne? Es gibt keine Gewichtung, es ist so wie eine Grabbelkiste. Man hat lauter für sich genommen immer sehr interessante Biografien, die erzählt werden. Zitate, Fakten, die man gerne wissen möchte. Und ich war ständig am Googeln, um mir zu erschließen, ja, was mache ich jetzt damit? Man wird so ein bisschen alleingelassen. Und es ist nicht nur strukturell das Problem, dass man dieses Buch nicht so richtig zu fassen kriegt, sondern die Autorin ist auch sprachlich nicht immer dem Gegenstand gewachsen. Also es gibt lange Sätze, die man kaum entschlüsseln kann oder ganz eigenartig missglückte sprachliche Formulierungen. Ich habe mir einen Satz gemerkt, Giacomo Meyerberg, das mache ich auch noch einen Fehler, Giacomo Meyerbeers Werk hatte nicht die Nazis gebraucht, um gehasst zu werden. Und damit will sie ausdrücken, es gab auch im 19. Jahrhundert schon Antisemitismus natürlich. Und ich meine, dass mir jetzt der Meyerbeer nicht über die Lippen ging, das ist ein freudscher Versprecher, weil der Name ist auch noch falsch geschrieben. Und was ich wirklich fand, also das sind alles so ein bisschen Schönheitsfehler, eben das macht ja nicht kleiner die Rechercheleistung des Ganzen. Aber was mich wirklich sehr geärgert hat, dass einerseits die Autorin zwar alles penibel dokumentiert, über 300 Anmerkungen, wo alles nachgewiesen wird, aber es fehlt ein Literaturverzeichnis. Man findet also dann die Werke gar nicht, die einen dann auch zu interessieren beginnen. Und das ist für eine Pioniertat einfach schon ein editorisches Versagen, was mich sehr bedauerlich fand.
Also bleibt quasi eigentlich noch zu bearbeiten, dieses Thema.
Ja, es ist erst ein Pionierbuch. Da schließen sich hoffentlich weitere Sachen an.
Sieglinde Geisel war das über Carla Schönebecks Buch Musik nach dem Todesmarsch, ein jüdisches Orchester und seine Liberation Concerts im Nachkriegsdeutschland, erschienen beim Verlag WBG Theiss für 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Im Oktober 1929 stirbt der erfolgreiche Außenminister Gustav Stresemann. Damit ist eine zentrale Frage nicht mehr zu überhören. Was wird aus der Weimarer Republik? Demokratie oder Faschismus?
Man kann jetzt 5 Stunden darüber sprechen, ob es Parallelen zwischen der Entwicklung am Ende der Weimarer Republik und heute gibt. Und wird nicht zu einem Ende kommen. Was aber ganz klar ist, für die Wahrnehmung der Gegenwart heute spielt es eine Rolle, wie wir über die Weimarer Republik reden.
Sagt Jens Biski, Autor des Buches Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934. Heute Nachmittag liest er daraus in Weimar. Politiker, Künstlerinnen, Journalisten, Schriftstellerinnen der Zeit geben Auskunft. Wie nahmen sie die Situation wahr? Welche Möglichkeiten hatten sie?
Wie haben die eine Situation erlebt, in der ein Problem zum anderen kam und alle unlösbar schienen?
Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934. Lesung und Gespräch mit Jens Biski. Heute Nachmittag um 14 Uhr, Haus der Weimarer Republik, Weimar. Unter dem Pseudonym E. Marlet begeisterte Eugenie John im 19. Jahrhundert Millionen Leserinnen und Leser. Ihre Bücher, packende Liebesromane mit starken Protagonistinnen, gepaart mit einer Portion Gesellschaftskritik. Arnstadt in Thüringen als Geburtsort der Schriftstellerin widmet ihr eine Sonderausstellung. Kuratorin Jenny Dietrich über das literarische Erfolgskonzept.
Ja, sie konnte sich in die Menschen hineinfühlen, also ihre Protagonistinnen hauptsächlich. Die lagen ihr am Herzen. Sie hat eine einfache Sprache gewählt, also sehr verständlich geschrieben. Ihre Helden waren auch immer die Kleinen in der Gesellschaft.
Eugenie John wurde so mit 13 Romanen zu einer der ersten Bestseller-Autorinnen, weltweit übersetzt. Die Ausstellung Aus Arnstadt in die Welt, die Marlet. Zu sehen im Schlossmuseum Arnstadt bis Februar. Erst trifft es einen hohen Manager der umweltschädigenden Stahlindustrie, dann den Chef einer Werbeagentur. Sein Unternehmen betreibt Hochglanz-Greenwashing für Ölkonzerne. Bekennerschreiben tauchen auf. Der Urheber droht mit weiteren Anschlägen im Namen des Umweltschutzes.
Die Uhr tickt nicht mehr von allein. Sie muss mit Gewalt vorgestellt werden.
Kommissarin Eva Nyman muss handeln. In stummer Schrei. Heute Abend liest der schwedische Autor Arne Dahl aus einem Krimi in Garding.
Warum ist dieser Brief ausgerechnet an Sie adressiert worden? Die zweite Frage hängt mit einer ganz bestimmten Formulierung zusammen.
Die Sprache des Briefes erinnert Eva Nyman an ihren Ex-Chef. Lukas Frisell war nach einem fatalen Dienstfehler ausgestiegen und lebt nun als Prepper-ähnlicher Einzelgänger im Wald. Kann er der Mörder sein? Stummer Schrei, der Schweden-Krimi. Die Lesung heute Abend um 20 Uhr, Altes Rathaus, Garding.
Und das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Miko-Sophie Kümmel und eines der Bücher meines Lebens ist dieses Jahr in mein Leben getreten. Und das ist Nerd Girl Magic von Simone Goldschmidt-Lechner. Simone ist eine fantastische Linguistin, eine poetische Autorin, eine Kulturwissenschaftlerin, die mit einem liebevollen, aber kritischen Blick auf all die popkulturellen Phänomene schaut, die sie beschäftigen und die zum großen Teil auch mich beschäftigt haben. Das fängt bei Manga und Anime, bei Sailor Moon und Konsortien an und geht dann über Herr der Ringe und Marvel-Filme bis hin zu Textrollenspielen, die sie mit einem kulturkritischen Blick anschaut. Und das Besondere daran ist für mich, dass eigentlich mit diesem Buch voller Essays, die auf eine intellektuelle, zurückschauende, kritische und gleichzeitig liebevolle Weise auf all diese Themen schauen, dass es so eine Befreiung für mich ist, weil mir persönlich immer so wichtig ist, zwischen Hochkultur und Popkultur nicht zu hierarchisieren und all das auf einer gewissen Augenhöhe zu betrachten und zu lesen und anzuschauen, weil ich auch überzeugt davon bin, dass all die Themen, die uns berühren, dass in denen auch unsere fragmentarischen Wahrheiten stecken und der Weg zu einem Miteinander. Und das Schöne an dem Buch ist auch, dass egal zu welchem dieser Fandoms, wie sie das nennt, man einen Zugang hat, ob das Star Trek ist oder Mangas oder Fanfictions oder koreanische Popstars oder zu nichts davon. Man wird auf jeden Fall am Ende schlauer sein und eins der schönsten Details ist vielleicht, dass man erfährt, warum Adorno wahrscheinlich großer Fan von K-Pop gewesen wäre.
Miko Sophie Kümmel über ein Buch ihres Lebens, Nerd Girl Magic von Simone Goldschmidt-Lechner. Erschienen ist das Buch im Verbrecherverlag für 22 Euro. Und Miko Sophie Kümmel war ja Anfang der Woche bei uns zu Gast mit ihrem Roman Hanna über Hanna Höch. Und das Gespräch mit ihr finden Sie in unserer Audiothek oder auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.